All right, so we don't have any camera image yet, but we will talk anyway.
Die technischen Probleme sind noch nicht ganz gelöst. I would like to start with a quick question to you. Who of you has maybe tried to repair some kind of? Wer hat schon mal versucht, hier was zu reparieren, Elektronik zu reparieren, die Kaffeemaschine oder so, und hat dann aufgegeben? Als er an so einem kleinen integrierten Schaltkreis gekommen ist und nicht rausfinden konnte, wie der funktioniert und was er macht. Und das war dann das Ende.
Oh.
Doch ziemlich viele. Okay. Und wenn man darüber nachdenkt, nicht zu wissen, was dieser Chip macht, das beendet nicht nur deinen Fortschritt in der Reparatur von Sachen, sondern hält dich auch davon ab, zu verifizieren, dass der Chip wirklich das tut, was er tun soll. Und das ist wirklich der Startpunkt, wo man dann den Chip ersetzt und vielleicht was einsetzt, was diese Funktion vielleicht auch erfüllt, aber außerdem auch noch Malware mit installiert, die man noch gar nicht bemerkt vielleicht. Und das ist das vielleicht, was Bunny auch im Hinterkopf hatte, als er Technik entwickelt hat, um in die Chips wirklich reinzugucken. Einen großen Applaus. Und das hier ist die deutsche Übersetzung des Talks Iris Infrared in Situ von PMHY und Pink Dispatcher. Hallo, es ist wundervoll, wieder hier zu sein auf dem Kongress. Es war lange her, es war vor der Pandemie. Und ich habe während der Pandemie hieran gearbeitet und vielen Dank, dass ich herkommen konnte und vielen Dank, dass ihr da seid. Es gibt gleichzeitig noch ganz viele andere interessante Talks und ich wäre in einem anderen Talk, wenn ich diesen hier nicht halten müsste. Deswegen super, dass ihr hier seid. Ich rede heute über die Technik, die ich Iris nenne, Infrared in situ. Das ist eine nicht destruktive In-Circuit-Verifizierung von Silizium. Um einmal schon mal eine Vorschau zu geben, worüber ich spreche hier, ich kann Bilder wie diese hier machen. Das heißt, man kann wirklich, während der Chip noch da drin ist, in den Chip reingucken. Man muss ihn nicht zerstören. Und es geht in diesem hier erstmal um das folgende Problem. Ich würde gerne meine Daten kontrollieren können. Meine Daten sind in meiner Hardware. Das heißt, ich muss meiner Hardware vertrauen können. Und die Frage ist, wie kann ich der Hardware vertrauen? Und Leute haben wirklich Probleme mit Vertrauen. Es gibt die Lieferkette und das ist hier ein kleiner Cartoon davon, wie oft deine Computerteile über den ganzen Globus verteilt hin und her geschoben werden. Es gibt hier das Design, das ist vielleicht hier in Deutschland und das Chip-Design ist vielleicht in Amerika oder in Taiwan. Und dann der Master, die Maske wird nochmal woanders gebaut, es wird produziert in Taiwan und das Gehäuse wird auf den Philippinen gemacht oder so. Das geht durch ganz viele Zwischenhändler und dann durch den Zoll und zum Händler und es gibt ganz viele Probleme hier mit der Lieferkette. Und all diese ganzen Flaggen von den ganzen anderen Ländern, denen wir nicht vertrauen, die wir nicht kennen. Und es gibt einen großen Schwarzmarkt oder grauen Markt in der Mitte. Und viele von den Jobs sind nicht in unserem Land. Und wir müssen wirklich die Fabriken wieder in unser Land bringen. Und dann ist das Problem gelöst. Aber das Problem ist, dass auch die Verteilungsseite am Ende genauso problematisch ist. Wir haben die Software hier, die können wir runterladen und wenn wir das verschlüsseln, wenn man wirklich die Verbindung am Ende auslesen kann, wozu machen wir dann Verschlüsselung? Aber wir vertrauen aber einfach dem Boten, der die Sachen zu uns bringt, der uns die Kiste bringt und da kann sicherlich nichts mit passiert sein unterwegs. Wir haben das Botenproblem und wir haben das Problem, ein Tourist kann einfach kommen, kann ein Produkt kaufen, auf dem lokalen Markt kaufen und kann es verändern und wieder zurückbringen und dann wird es vielleicht als B-Ware noch verkauft. Man muss gar keine große Verschwörung haben, sondern es kann auch sehr gezielt und lokal sein. Und die Distributoren sind gar keine Sicherheitsexperten und haben gar nicht das entsprechende Wissen. Im Prinzip ist das Problem, wir haben keine Hash-Funktion für Hardware. Hash-Funktion ist, was wir für Software brauchen. Wenn wir ein ganz kleines Bit nur ändern irgendwo drin, und dann gibt es eine riesige Änderung in dieser kryptografischen Hash-Funktion. Und das ist, man kann immer noch das testen in der Hardware. Aber wenn es zu dir kommt, woher wollen wir wissen, dass das funktioniert? Können wir Hardware genauso einfach kontrollieren, wie mit einem Hash wir Software kontrollieren können? Und die Antwort ist, das geht überhaupt nicht so einfach. Also wenn man das wirklich machen will, einen Chip zu analysieren, dann gibt es Techniken, die man machen kann. Und eine Technik, ein Vortrag war gerade hier vor, über Reverse Engineering von Silizium-Chips. Und das ging bei sehr alten Prozessoren, 1 oder 2 Mikrometer Strukturgröße, das heißt nach heutigen Maßstaben sehr, sehr große Transistoren. Und heute braucht man für diese wirklich ein Elektronenmikroskop. Und hier ist ein wundervolles Bild von einem Chip. Aber was man daran sieht, ist, dieser ist einfach auseinandergeschnitten worden. Das ist ein Querschnitt durch den Chip. Wenn man diesen Chip, wenn man das gemacht hat, ist der Chip von dem Rest weg. Man kann den nicht mehr benutzen. Man hat nicht den untersucht, den man benutzen will, sondern man hat einen untersucht und dann kauft man einen anderen, um ihn zu benutzen. Das heißt, es ist nicht unmöglich, hier mit einem Chip zu untersuchen und denselben dann zu benutzen, diesen Bildverfahren. Und es gibt noch andere Technologien. Es gibt Röntgenuntersuchungsverfahren und die sind nicht destruktiv und können bis auf Nanometergröße das untersuchen. Aber das Mikroskop, was man braucht, ist so groß wie ein Gebäude. Und diese Ringstruktur ist sozusagen die Glühbirne für dieses Mikroskop. Ja, und es kann nicht einfach jeder Haus so eins haben. Und nicht mal jede große Firma kann sich so einen leisten. Das ist sehr exotische Technologie und wird im Wesentlichen für akademische Forschung benutzt, für Reverse Engineering. Also das Problem ist, ich will meine Daten kontrollieren, meine Daten sind in der Hardware und deswegen muss ich meiner Hardware vertrauen können. Und lasst uns etwas, wenn wir darüber nachdenken, ein Problem ist, zu vermitteln, was überhaupt das Angriffsszenario ist und das Bedrohungsszenario. Das heißt, der erste Schritt ist erstmal, wir definieren erstmal das Threat Model, das Angriffsszenario, was überhaupt das Problem sein könnte. Eine Annahme ist, dass die Bedrohung in der Lieferkette ist. Das heißt, kann meine Hardware gehackt werden, ist eine andere Frage als, ist die Hardware wirklich korrekt, so wie sie ausgeliefert wird? Das heißt, man kann Vertrauenswürdigkeit mit Angriffen verwechseln. Und man kann den Schlüssel auslesen oder so, aber ich kann nicht gucken, ob das wirklich korrekt konstruiert ist hier. Das heißt, man kann wirklich sich als Hauptangriffsmodell aussuchen. Wir haben entweder ein Bankschließfach, was nicht angegriffen werden kann, oder wir haben wirklich die Möglichkeit, das zu untersuchen. Wenn wir wirklich dem Händler nicht mehr vertrauen können, dann ist das für mich die wichtigste Bedrohung. Das heißt, ob wirklich diese Hardware beliebigen Untersuchungen widerstehen kann, ist gar nicht der, worüber dieser Vortrag ist. Das heißt, ich glaube, man kann dieses Spiel sowieso gar nicht gewinnen. Ich glaube, ich kenne keinen Chip, der wirklich, wo nichts ausgelesen werden kann bei einem Chip. Wenn man wirklich so viele Ressourcen wie möglich hat, dann kann man das auch auslesen, was man will. Und bei Software kann man einiges machen mit Logs und so, aber bei Hardware, der ist aktiv und die Zeit ist limitiert, in der Angreifer darauf gucken kann. Und das Threat Model ist dann relativ klein, aber das ist nicht hier im Scope von diesem Talk.
Dann lass uns das mal die Herstellungskette, das Angriffsmodell darauf drin. Aber dafür gucken wir, ob diese Frucht sicher ist zu essen. Es viele kaufen Früchte, aber nicht viele kaufen Chips. Diese Analogie hat Grenzen. Ein Fehler in einem Chip könnte Millionen von Anwendern angreifen und eine vergiftete Frucht kann nur eine Person vergiften. Und Chips werden in Milliarden Dollar teuren Fabriken hergestellt und Früchte wachsen auf Bäumen. Aber beide brauchen globale Herstellungsketten. Und es müssen beide verifiziert werden können. Und dann Level 0, das ist Sachen, die sehr einfach herstellen zu können. Zum Beispiel, was einfach, wo es falsch gelabelt ist. Auf der linken Seite ist ein Chip, wo ich selber den selber gekauft habe, wo ich selber den Fehler gemacht habe. Sie werden dargestellt als komplett hergestellte Chips. Und da ist das weggelasert. Und als Beispiel von der Frucht, in, und da ist ein Loch drin, da ist ein Fehler dran. Und wenn der Hersteller den, in, einfach den, das Preisschild darüber klebt. Das kann jeder sehen, aber viele Leute sehen das nicht und entfernen zu Hause den, das Preisschild und sehen dann erst das Fehler. Viele Leute checken das gar nicht, so ist es. Level 1, Angriffe sind Sachen, die entdeckt werden können mit relativ normalen Werkzeugen. Das Analogie in der Frucht wäre, dass eine Rasierklinge in dem Apfel drin wäre. Und wenn man da das auf einen Metalldetektor oder ähnliches tun würde, dann würde es man sofort erkennen. Aber viele Leute gucken da nie drauf. In der Hardware-Welt wäre die Analogie, wenn auf der Netzwerkkarte, wenn ein kompletter extra Block da reingebaut ist, der die Daten ableiten können, das ist ein kompletter extra Block, sollte einfach zu finden sein. Aber das Interessante an diesem Angriff ist, dass das tatsächliche Datendiagramm für den Netzwerkchip. Alle diese Datenchips kann man offen Open Source im Internet bekommen und man kann die überall kaufen. Wenn jemand das bauen möchte, wäre das ungefähr 300.000 Dollar, die man investieren muss, und man könnte diese Chips verkaufen und damit sogar Geld verdienen. Und man könnte damit sogar Geld verdienen, diese modifizierten Chips zu verkaufen. Das ist noch ein Level 5 Angriff. Level 2 Angriffe sind, wo man mehr kompliziertere Werkzeuge braucht, wo man ein Labor braucht an der Universität, wo man ungefähr 10.000 zu 100.000 Dollar teuren Werkzeugen gebraucht. Es wäre nicht, wenn jemand irgendein Gift da drauf tut, was man nicht schmecken kann, was man nicht entdecken kann. Man kann nicht drauf gucken, sondern man muss zu einem Labor gehen, was einen Gaschromatographen oder so weiter hat, um diese bestimmten Sachen finden. Man kann es finden, aber es ist ein bisschen schwieriger zu finden. Das Beispiel dafür auf der Hardware-Seite wäre ein CPU-Kern, der modifiziert worden ist. Ich nehme an, dass da zwei verschiedene Chips verfügbar sind, eine mit der Modifikation und eine ohne. Und die Frage ist, sind sie schlecht bei Design? Also hat jemand absichtlich was da falsch reingesetzt? Und das, was ich hier zeige, ist, wo jemand einen Angriff auf die Versorgungskette macht und die dann austauscht. Hier ein Beispiel, worauf wir angucken. Eine Beobachtung, die ich gemacht habe auf dem RISC 5. Da gibt es ein DA-Register, ist der Link-Register. Der Code wird nur in ganz, ganz bestimmten Fällen benutzt und man springt nur in bestimmten Fällen zu diesem Link-Register. Man kann das benutzen, um dann um da was einzubauen, um die Speicherschutz zu umgehen. Der Decoder kann das dann ziemlich erkennen und bekommt dann diese virtuelle Adresse. Und gibt dann einfach den Speicher weiter und umgeht dann alle Page-Table-Sicherungen. Das ist schwer mit Fuzzing und so weiter zu entdecken. Und wir reden über etwas, was 10 zu 100 Logik-Gatter braucht, um das zu implementieren. Das ist ein deutlich kleineres Objekt, was man nicht detektieren kann. und Level 3 Angriffe sind sehr schwierig zu entdecken. Sie sind speziell dafür designt, um an allen Analysen vorbeizukommen. Weil zum Beispiel halt jemand einen Apfel genetisch manipuliert hat, damit er nur auf bestimmte Personen betrifft, dass nur bestimmte Personen vergiftet. Das ist dann sehr, sehr schwer zu finden. Das spezielle Beispiel in der Hardware-Lieferkette wäre dass man die in dem kryptografischen Teil einen bestimmten Funktion einbaut, die dann bestimmte Daten die leiten dann die Runde immer wieder aus. Und dann, wie eine AES-Kryptographie läuft, in der ersten Runde lädt man die Daten und dann hat man 14 Runden von Verschlüsselung und an der letzten speichert man dann die Daten. Und die Annahme ist, und wenn man das Bit 1 rausnimmt und das mit den anderen zusammenhängt, wenn man die ersten drei Bits zusammenhängt, zusammen mit dem 1 zusammenhängt, dann hat man statt 14 unabhängigen Runden, sind nur die letzten die wichtigen. Da macht man Round und dann hält man die Daten, dann lädt man sie wieder und macht die drin. Und dann hat man am Ende statt den 14 Runden zwei Runden. Und was sicherlich weniger sicher ist als die 14 Runden. Warum dieser Angriff sehr versteckt ist, man macht es in der gleichen Hardware, die gleiche Round-Function macht das im Chip und normalerweise läuft es ganz normal. Man wird es nicht finden mit einem Decrypt-Encrypt-Crypt, weil es auf der gleichen Hardware läuft. Und wie man es herausfindet, man zählt die exakten genauen Runden, in denen das Round gemacht wird. Wenn man von außen drauf guckt, kann man das nicht sehen. Und wenn man dann einen Chip so baut, wo der Schlüssel da drin innerhalb dem Chip produziert wird, und man hat nicht die Möglichkeit, das zu verifizieren. Und man kann dann nicht verifizieren, ob er diesen Reduced Round Angriff macht oder. Und man muss das bei jedem einzelnen Chip, der in dein System reinkommt, machen. Und um einen Angriff wie das durchzuführen und um diesen Querschnitt drauf zu kriegen, ich habe einen Pfeil auf dieses wirklich wie kleine Teil da markiert. Um diesen Angriff durchzuführen, muss man nur einen von diesen sehr, sehr tief in dem Chip modifizieren. Das sind Millionen in diesem Chip. Das ist nahe dem Heuhaufen. Und selbst wenn man einige von diesen Tomografie-Analysen macht, die sind nicht 100% akkurat in der Darstellung von den Chips. Da gibt es halt einen Rauschen. Und das sehr, sehr spezielle Design kann man sehr schwer identifizieren.
Um nochmal das Angriffsmodell zusammenzufassen, es gibt vier verschiedene Level. Level 0 ist einfach zu erkennen mit täglichen Werkzeugen. Level 1 ist in der $1,000 bis $10,000 Bereich. Level 2 $10,000 bis $100,000 und Level 3 braucht mehr als 1 Million an Werkzeugen, die man braucht dafür und das ist sehr, sehr fortschrittliche Technologien. 0 wird regelmäßig gemacht und 1 vielleicht ab und zu mal und Level 2 sind akademische Paper und Level 3 ist destruktive Analyse eigentlich. Das ist das Einzige, was man kennt wirklich da. Und niemand checkt wirklich überhaupt irgendwas außer als Level 0. Ganz wenige gucken überhaupt den Chip an und gucken wenigstens an, was draufsteht. Und die meisten Leute haben einfach so, das ist ein Computer, wunderbar, und ich bin zufrieden und es funktioniert. Und allgemein, die meisten Leute werden nicht mal Level 0 überprüfen. Und die wenigen Firmen, die wirklich Die höheren Level testen, erzählen es auch niemandem, denn wenn die Cloud-Firma erzählt, wie viele Angriffe oder wie viele Angriffsmöglichkeiten sie hatten, und dann sagt die andere Firma, wir haben überhaupt nie was gefunden, und dann benutzen wir natürlich den zweiten Anbieter, weil er keine Bedrohung, keine Verwundbarkeiten gefunden hat. Und wenn sie wirklich diese Untersuchungen machen, dann würden sie vielleicht nicht mal sagen, dass sie was gefunden haben, und wenn, dann würden sie auf keinen sagen, auf keinen Fall erzählen, was sie wirklich genau gefunden haben. Das ist alles total vertraulich. Und die Angreifer haben die Möglichkeit, ganz viel zu machen und haben überhaupt nicht mit Konsequenzen zu rechnen. Und die Arbeit, über die ich heute sprechen will, geht nicht bis zum Level 3, aber wir können die Situation etwas verbessern. Wir können sogar zu Hause, Leute in diesem Raum können Sachen machen für relativ wenig Geld und auf jeden Fall zu Level 1 oder 2 schon kommen können. Und auf jeden Fall. Und es ist dann eine Größenordnung besser schon, und es macht die Technik einfach demokratischer, und wir brauchen kein teures Equipment, sondern es gibt ein bisschen ein Wettrüsten mit diesen tollen Papers oder so, aber ich will einfach nur wissen, was meine Chips machen, die zu mir kommen, und ich will einfach vertrauenswürdige Hardware haben für ganz normale Leute. Und das heißt Iris, Infrared In-Situ-Verifizierung von Silizium. Und es geht nur mit bestimmten Typen von Chips, aber schon nachdem die auch auf das Board, auf die Platine gelötet sind. Und das hier ist eine Platine, und man kann hier sehen, sieht ganz aus, das ist normales Licht, und jetzt schalte ich das Infrarotlicht an. Und jetzt kann man auch sehen, dass es ein bisschen, und man sieht dann auch, was in diesem Chip ist. Und jetzt, ich zeige euch gleich, wie man das machen kann und wie man in den Chip reinzoomen kann. Ich musste den Chip nicht mal rausmachen, ich musste nicht mal die Hülle abmachen, sondern mit den richtigen Werkzeugen kann man es so machen. Also das funktioniert nur mit den glänzenden Wannen. Und wenn man glänzende Chips sieht, und das sind die Chips, mit denen das funktioniert. Der technische Begriff ist Wafer Level CSP oder FCBGA. Und die haben, man sieht das bloße Silizium auf der Rückseite, und da ist nichts drüber, und idealerweise sind die sogar ganz dünn und poliert. Und das Problem ist, dass das, wenn das P- dotiert ist, nur leicht dotiert, dann geht das. Und in manchen Werken wird es so gemacht, aber zum Beispiel Intel hat sehr stark dotierte Substrate. Und das ist sehr schwer, die zu fotografieren. Es gibt da Workarounds, aber es ist schwierig. Und das gilt für die meisten. Es funktioniert nicht bei welchen in Plastikgehäuse. Das heißt, wenn man das, die Hersteller wissen, dass das geht, und deswegen packen die das in Plastikgehäuse. Und ist inzwischen der de facto Standard in Mobiltelefon. Das heißt, es ist nicht schwer, solche Chips in dieser Verpackung zu finden. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Silizium ist infrarotdurchsichtig. Und dies ist eine Kurve der Absorption von Silizium gegenüber der Lichtwellenlänge. Und auf der linken Seite ist das sichtbare Licht. Und wir sehen, das Licht geht nur einige Mikrometer in den Chip, und deswegen sehen sie reflektierend und aus. Und das, was wirklich hier farblich markiert ist, ist die Zielwellenlänge, das ist etwa von 1000 bis 1050 Nanometer. Und da kommen wir tatsächlich 0,1 bis einen ganzen Millimeter Eindringtiefe in den Chip. Und ungefähr da wird Silizium transparent. Und der zweite Faktor, der das wirklich interessant macht, ist, dass ganz normale CMOS-Sensoren und nicht Galliumnitrid oder Galliumarsenid-Sensoren oder sowas, ganz normale CMOS-Sensoren in Kameras sind tatsächlich empfindlich für Infrarot. Und es gibt einige Modelle, die extra das ausnutzen für Überwachungskameras zum Beispiel. Und die kann man, da kann man dann nachts mit gucken, und die haben Filterkurven wie in diesem, wie dies hier, man kann das sehen. Und es gibt einen Blaufilter und Grün- und Rotfilter, die jeweils die Farben verstärken und da besonders sensitiv sind. Und es wird ungefähr ganz durchsichtig bei ungefähr 500 Nanometern, und dann irgendwann kommt man dann an den Bandgap von Silizium und dann geht es nicht mehr. Aber hier auf der rechten Seite kann man sehen, was dieser Sensor sieht mit der verbesserten Infrarotempfindlichkeit. Und die kann man dann wirklich als Nachtsichtkameras benutzen. Diese ganz billigen CMOS-Kameras sind gar nicht exotisch. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann hat man wirklich das, was Iris ist. Und das ist eine Zusammenfassung der Technologie. Dieser Chip ist schon auf der Platine installiert und man hat den zu Hause. Man muss den nicht mal abmachen, man muss nicht die Abdeckung entfernen, sondern man leuchtet einfach mit Infrarotleuchter drauf und dann das Licht wird reflektiert von dem. Und das kann man in situ machen, das heißt, nachdem das Produkt wirklich zusammengebaut wurde. Und das ist nicht ganz neu. Ich habe das nicht neu erfunden. Es gab schon vorher Leute, die so etwas gemacht haben. Das erste war aus einem Paper von 2018 von Dmitri Nedospasov. Und die Schlüsselextraktion mit thermischen Kameras, mit thermischer Laserstimulation, der benutzt einen Laser. Scanner auf einer Maschine, die auch $1 Million kostet. Und das kann ich mir nicht leisten, aber ich würde es gerne auch machen. Und dann habe ich einen Flickr-Feed gefunden von Fritzchen Fritz und er macht das einfach als Hobby und der hat so Bilder davon gezeigt und da habe ich gedacht, oh, das ist ja eigentlich eine gute Technologie hier, um einfach nur Chips zu untersuchen. So, und wie weit kommen wir damit? Und dann gab es einige Fragen, und warum gucken wir auf die Rückseite von dem Chip und nicht auf die Vorderseite? Und hier ist ein Querschnitt durch so einen Chip und ist ein großer Stapel von verschiedenen Sachen. Und die Rückseite ist unten hier auf diesem Bild und das ist ganz nah bei den Transistoren. Die Transistoren sind unter und oben sind vor allem einfach nur noch die Metallleiterbahnen und wenn man die Vorderseite anguckt, dann sieht man den großen Teil von dem Chip einfach gar nicht, weil da wirklich große Metallklumpen sind von den Lötungen und dann sieht man viel wenig. Wenn man allerdings von hinten guckt, dann guckt man direkt auf die Transistoren und dann kann man wirklich sehen, wo die Transistoren sind. Und dieses Bild hier sieht man vielleicht. Hier auf der linken Seite sieht man es vielleicht besser. In diesem Quadrat hier, das ist wirklich ein Transistor in einem modernen Prozessor. Das ist ein analoger Transistor, aber man kann wirklich hier einzelne Transistoren auf diesem Chip sehen mit dieser Technik. Und wie sehen die Implementierungen aus? Das kann durchaus unterschiedlich sein. Am unteren Ende ist vielleicht ein paar hundert Euro, je nach Geschmack und ob man von bei AliExpress was kaufen will oder von Marken, teuren Marken, aber ungefähr 300 Euro vielleicht. Und dann kann man das zu Hause machen. Ich habe hier ich wollte das auch zeigen, wirklich live zeigen, aber wir hatten Probleme, die Kamera anzuschließen. Und auf dem oberen Ende kann man wirklich eine CNC-Maschine einbauen und kann man sehr hochauflösende Referenzbilder machen. Und das mit der manuellen Einstellung ist hier, und das ist wirklich ungefähr die Demo, die ich zeigen wollte. Man kann ungefähr sehen, wie das aussehen würde. Und hier, ich bewege einfach nur das Licht vor und zurück unten im Bild, und man sieht, da ist ein Chip, und da ist das Apple-Logo drauf, und man sieht ja Reflexionen von der Innenseite von dem Chip. Und das Silizium ist durchsichtig für Infrarot. Es sieht fast wie Glas aus. Und das, was ich hier benutze, ist eine ganz normale Sony-Kamera. Da ist der Infrarot-Blockfilter entfernt. Und normalerweise wird das Infrarot entfernt, weil es das Bild verfälscht. Aber wenn man das für Engineering-Sachen braucht, dann entfernt man den Filter und dann, das heißt, wir können die Kameras modifizieren und das machen. Für die automatisierte Verfahren habe ich hier so eine Plattform gebaut. Man kann es schwenken und verschiedene Richtungen drehen und bewegen. Und das habe ich zu Hause in meiner Werkstatt gebaut. Und es ist wiederholbar auf 3 Mikrometer. Und ich kann es auch die Lampe positionieren an verschiedenen Stellen und kann es in mehreren Dimensionen bewegen. Und damit kann man Referenzbilder machen, wenn Leute wissen wollen, ist mein Chip wirklich in Ordnung und wollen wirklich ein hochauflösendes Bild haben, dann können wir so ein Bild machen. und damit andere Leute dann mit den billigeren Anwendungen Bilder machen und vergleichen können. Das heißt, wenn man mit höherer Zuverlässigkeit messen will, dann wird man vielleicht in so etwas investieren. Dies hier ist die Plattform. Ich habe diesen CNC-Teil nicht selbst gebaut. Das ist ein Ding, das heißt Jubilee von Professor Nadia im PIX-Labor. Und das ist eine Open-Source 3D-Bewegungsplattform. Und auf dem QR-Code gibt es dann den Link dazu. Und es ist wirklich ein gewerbliches Ding, was man kaufen kann. Aber was ich selbst gemacht habe, ist der Kern von diesem Mikroskop. Und normalerweise denkt man im Labor, wie sieht ein Mikroskop aus? Und ich dachte, das ist unglaublich kompliziert zu bauen. Aber es gibt eigentlich nur zwei Linsen, nur zwei Objektive. Man hat eins unten und eins oben und bauen die zusammen. Und mit der richtigen Geometrie kann man die zusammenbauen. Das heißt, das Mikroskop selber ist eigentlich relativ einfach und billig zu bauen, wenn man es aus Teilen selbst zusammenbaut. Die Beleuchtung selber war etwas schwieriger. Das sind die LEDs. Die sind hier unten direkt auf Platinen gebaut. Und ich kann die einstellen und getrennt einstellen, dass ich den Chip aus verschiedenen Winkeln beleuchten kann und kann sie auch rotieren, um verschiedene Achsen relativ zu dem Chip. Und warum ich diesen ganzen Aufwand getrieben habe, wenn wir das Video sehen, wenn man das Licht einfach um die Achse rotiert, das heißt, das Licht rotiert und man sieht dann, dass diese verschiedenen Muster entstehen. Man sieht so eine Art Hologramm. Und warum kriege ich ein 3D-Bild hier raus? Und so ein Chip ist wirklich ein großes Beugungsgitter. Und in verschiedenen Winkeln sieht man einfach verschiedene Sachen. Und das, was ich als erstes sehe, ist, wir gucken mit großen Photonen an Strukturen, die kleiner sind als Nanometer. Aber durch die Beugung von diesem Photon bekomme ich viel mehr Informationen als ein Einzelbild. Und ich will diese zusätzliche Information auch aus diesem Video dann rauskriegen, aus den Daten, die ich durch diese Beugung wieder kriegen kann.
Was anderes, was ich gebaut habe, ist dieses Nanometer-Präzisionsschicht, was man für 100-200 Dollar bauen kann. Was man dafür braucht, sind 3 Piezos. Wie man die zum Beispiel in diesen Schaltern hat, wenn man da drauf auf diesen Touchscreen drückt und dann fühlt es sich an, als ob man auch was drauf drückt. Und man baut damit eine kinematisch zusammenhängende Bereich. Und das ist das Schöne, wenn man mit Mathematik, mit Physik, mit Mechanik zusammenbaut. Wenn man die Gleichung von einem Raum zusammenbaut, man braucht 6 Punkte im Raum, um ein Objekt genau zu definieren. Wie definiert man einen Punkt? Man baut es aus einem Kreis und einer Linie. Das ist man nimmt diese Glasfolie und man packt sie auf einen rund geformte Teil. Und der Punkt, wo das berührt wird, ist sehr, sehr klein. Und dadurch hat man, wenn man dann 3 Dinger macht, dann hat man 6 Kontaktpunkte. Und dann setzt es genau darin zurück, wo man dahin möchte. Und damit hat man Mikrometer reproduzierbare Größen. Und damit hat man diese Nanometer-Präzisions-Stage. Und diese Technologie, wie es macht, ist ein bisschen einfacher für alle, sozusagen sowas zu machen, damit halt rumzuspielen. Zusammen mit dieser Hardware gehört auch ganz viel Software, die geschrieben wurden. Und als ein Hardware-Typ, das war dieses langsame Ding, was ich akzeptieren musste. Ich werde Spaß haben, Hardware zu bauen, aber so ungefähr 10% der Zeit ist Software zu machen. Aktuell ist immer viel Software. Es ist Software, die das Autofokus macht, die es immer wiederholt, das rausfindet, wo der meiste Fokus ist, das Bild macht und dann weitergeht und das Bild macht. Dann hat man viele Bereiche, die den ganzen Chip bereichen machen. Der Fokus ist ziemlich gut, ist weniger als 5 Mikron. 10 Sekunden pro Bild. Das ist ein Problem, wenn man ein paar Markierungen auf dem Chip hat, aber man kann ein bisschen darum herumgehen. Und wenn man dann das Bild von diesem MediaTek-Chip hat, dann bekommt man einen Haufen Bereiche, die nicht super zusammenpassen. Und das sind wegen der mechanischen Toleranzen von diesen Maschinen. Und dann wähle, statt die Hardware zu verbessern, habe ich viel Zeit darin investiert, die Software zu schreiben. Dann habe ich ein Programm geschrieben, was halt diese Sachen zusammenplaut und was dann das aufräumt. Und ich kann etwa 200 Bilder zusammentun. Ich kann 200 Bilder in 10 bis 15 Minuten zusammentun. Und dann ein bisschen manuelle Arbeit, um das wirklich alles aufzuräumen und noch sauber zu machen. Wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr zu diesem QR-Code gehen und dann oder diese URL. Und es gibt auch einen Blogpost zu allem von dem, was ich gemacht habe, mit den Links zu den Quellcode, mit Links zu der Hardware-Dokumentation. Und da könnt ihr dann alles finden. Da könnt ihr über die ganzen Unterbereiche es lesen.
Thank you.
Danke.
Thanks. That means a lot. Some examples.
Einige Beispiele. Ihr könnt für den SiliconPron-Webseite gehen und da habe ich einige große Bilder hochgeladen und dann könnt ihr drauf gucken und die euch anschauen. Lass uns genauer auf dieses Bild gucken, das sind 330 CPU. Das sind diese einigen hellen Punkte. Wenn man die Designdaten anguckt und diese die Helle der Punkte hängt von dem Typ der Gatter ab und man kann eine bestimmte Korrelation zwischen den finden. Und zwischen den 100 Nanometern Gatter ist 3 Pixel auf diesem Bild. Dann habe ich einen 22 Nanometer Chip, wo ich die Design-Spezifikation habe. Und das ist die gleiche Pixelgröße. Ihr seht, dass die Gatter ziemlich viel, viel kleiner sind. Diese Logikgatter sind. Und dann könnt ihr sehen, wie gut man die ganzen Gates zwischen 22 Nanometern erkennen kann. Wenn ihr jetzt eine Idee habt, dann guckt mal, was wir daraus bekommen können. Level 1, Block-Level-Modifikation. Und es ist relativ einfach, diese Modifikation zu erkennen. Das können wir einfach mit den Augen sehen. Lass uns einfach mal hypothetisch ansehen, dass man einfach einen Block da rein tut, der produziert ein bisschen mehr Kilobyte von Netzwerktraffic. Und dann sieht man den ein bisschen, der das in seinem bestimmten Command-and-Control-Server schickt und der die Daten herbekommt. Und hier seht ihr, ich sage nicht, dass dieser Chip das hat, aber hier seht ihr dieser Bereich, in dem das braucht. Das ist ungefähr 4 mm auf der einen Größe, auf der einen Seite groß. Ihr seht diese Dashed Area, das ist ein kleiner CPU-Bereich. Und dieser andere Bereich, das sind ungefähr 8 Kilobyte von RAM. Das ist vom Zählen der Linien. Und wenn du so einen extra Block hättest, dann würde man extra solche Sachen da sehen, das würde man sofort sehen, das ist ziemlich einfach zu fanden. Level 2 Modifikation. Wenn ihr euch erinnert, das ist der Bereich, wo der CPU-Kern verändert worden ist. Wenn da bestimmte Befehle verändert worden sind, da braucht man, wie ich gesagt habe, ungefähr 10 zu 100 Logikgatter, um das zu machen. Und wie wird das auf dem Board, auf dem Silizium aussehen? Und wenn ihr auf diesen Chip, guckt, dann seht ihr diese Blobs, diese runden Bereiche. Die Logik gruppiert sich zusammen und dann kann man da quasi einen Kreis drumherum, damit sie sich alle innerhalb von einer bestimmten Zeit erreichen können. Und jeder von diesen Bereichen ist eine Subfunktion. Theoretisch ist um die 100 Gatter, häufig ist weniger. Und diese Modifikation, die wir reden, würde von einem zu diesen extra Blobs auf unserem Chip reden, von der Größe. Ein Zuhörer würde, diese Logikgatter würden nur als Blobs auftauchen. Wir können nur wissen, wie viele Gatter in der Bereich sind. Und dann kann man da die ganzen Gatter austauschen. Theoretisch kann man das tun überall, aber es würde auch eine Spur hinterlassen, die man decken würde. Dann würde man in der Stromverbrauch irgendwas sehen, weil die Gatter dafür bestimmte Sachen sind, und wenn man da mehr reintut, dann würde man das noch erkennen. Ähnliche Arbeit ist dann, wie man diese Gate Counts automatisieren kann, wo man das Bild hat, wo man die Design Data hat und dann einen automatisierten Algorithmus hat, wo man dann die Bereiche von den Zellen zu den hellen und dunklen Bereichen in dem Chip bereicht. Natürlich, wir sind 2024, wir wollen da so ein Blabla-Ding reinbauen. Und ich habe ein paar Papers gelesen, damit rumgespielt. Da würde ich gerne ein paar Hinweise hören, wie man das richtig macht. Und die Idee ist aber, irgendwas zu trainieren und das darauf lugt, sich diese Samples anguckt. Man kann das sehr gut trainieren. Und dann, dass man irgend so einen Gatterzähl-Algorithmus hat. Und dass das dann unabhängig von irgendwelchen physischen Messungen ist. Das sind aber auch mehr praktische Sachen wie Rauschen, Dreck, Kratzer und so weiter. Dann können wir ungefähr die Anzahl von Gattern damit festnageln. Was denn über Level 3? Wir haben auch darüber gesprochen. Dieser Design war natürlich bei Design dafür gedacht, solche Detektionen zu verhindern. Aktuell glaube ich, dass wir keine gute Antwort haben, wie wir diese Angriffe detektieren können. Wir haben Labore, wir haben Papers und das. Und wenn dein Angreifer sowas macht, dann können wir nicht das wirklich verifizieren. Und das ist ein sehr kompliziertes Problem, das gerade zu lösen. Außer man hat natürlich sowas wie Skin Chains. Der theoretische nächste Schritt, den man da hinbekommen könnte, um 100%ige Sicherheit zu bekommen, dann würde man eine qualitative Analyse machen, wie viele Speicherblöcke habe, wie viele analoge Blöcke ich habe, wie groß meine Speicherbereiche sind, und das ist dann quantitativ, und dann kann man das ist aber nicht gut im funktionalen Stuff, und dann kann man nicht die Kabel erkennen. Und so genau man guckt, umso genauer kann man solche Sachen. Aber wenn man hier an Bitpattern guckt, wird die Komplexität deutlich größer, und auf dem Chip-Level kann man nur sehr kleine Bereiche sich anschauen, und wenn man diese Bereiche zusammensteckt, bekommt man eine volle funktionale Verifikation von diesen Chips. In der Zukunft will ich darüber sprechen, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür.
Und selbst wenn wir auch nicht 100% Vertrauen erreichen können, dann ist es immer noch besser, als einfach nur der Beschriftung zu vertrauen, dass man irgendwie 64 Bytes einen Text. Aber wenn man ein Bild macht, dann hat man 100 Megabyte Bilddaten, ganz grob. Und zwischen den beiden ist diese Größenordnung von Daten, und dann hat man eine größere Chance, natürlich irgendwelche Probleme zu finden. Aber Status quo ist jetzt im Wesentlichen, überprüft niemand irgendwas. Einige wenige Leute überprüfen am untersten, einfachsten Level, aber die potenziellen Angreifer haben überhaupt keine Risiko und keine Konsequenzen zu befürchten. Und die Idee hinter Iris ist, dass wir einige Sachen immer noch nicht finden können, aber wir können auf jeden Fall die Latte schon mal deutlich höher legen und kommen auf Level 1 und 2 und einen Teil von Level 2 und Level 1 Angreifsmöglichkeiten können wir auf jeden Fall finden und einen Teil von denen auf Level 2. Und ich fand es interessant, das euch hier zu zeigen, dass auch eine einfache Anwendung von Iris kann schon mal viel dazu beitragen, die potenziellen Angreifer abzuschrecken, weil bisher es die überhaupt praktisch kein Risiko haben und für selbst für 1, 2 und 3 könnten sie vielleicht trotzdem versucht sein, das zu machen. Aber wenn sie wissen, dass hier Mitglieder dieser Community sind, die auch nur als Hobby das regelmäßig machen, dann steigt die Möglichkeit, dass sie gefunden werden. Und wenn immer mehr Leute in der Öffentlichkeit davon wissen und das machen und wenn die Produkte weiter so designt werden, dass sie leichter inspiziert werden können und heute ist das bei vielen Chips nicht mehr einfach zu machen. Und man braucht natürlich Referenzbilder, um sie dagegen vergleichen zu können. Aber wenn wir wirklich für mehr Aufmerksamkeit sorgen und mehr Bewusstsein sorgen und das Produktdesign vielleicht verändert werden können, diese Features zu implementieren, dass sie besser untersucht werden können, insbesondere für sicherheitskritische Anwendungen. Und letztendlich macht es einfach nur Spaß, in Chips reinzugucken. Einer der Hauptgründe, warum ich das gemacht habe, ist, dass einfach, ich finde es einfach toll, in die Chips reinzugucken und zu sehen, was wirklich innen drin ist. Und es war einfach nur die Freude daran, das zu untersuchen. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch das noch das Demo zeigen könnte. Aber ansonsten haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Und hier ist natürlich für den QR-Code. Und das sind die Sponsoren hiervon. Muss ich darauf noch wirklich darauf noch hinweisen. Ansonsten bekomme ich aber keine Zuwendung oder sowas und ich habe keine Interessenskonflikte und es gibt keine Patente, die ich berücksichtigen muss oder sowas. Und deswegen wäre ich dankbar für alle, die mich sponsoren können hierfür. Und vielleicht morgen selbst gibt es mich zu sehen in der Failover Assembly. Da bin ich dann da in dem Extra-Foyer. Und da sind die Microscope-Nerds auch. Und wir können vielleicht dieses Setup angucken. Und wir können vielleicht zusammen auch Chips angucken. Und wenn wir die Demo wirklich noch zum Laufen kriegen, dann ginge das auch noch. Aber wir haben hier wirklich Probleme gehabt, die Kamera anzuschließen an den Projektor. Und mit einer Handkamera wäre das vielleicht möglich, wenn wir da den Bildschirm abfilmen. Aber die Handkamera war auch nicht früh genug da. Und vielleicht machen wir jetzt einfach, vielleicht kann ich einfach Bilder auf meinem Laptop zeigen. Ja, vielen Dank für diesen großartigen Vortrag. Also jetzt bin ich wirklich neugierig geworden auf Hardware Security und auf einem ganz anderen Niveau. Und ich glaube, unser Publikum ist sicher auch neugierig. Das heißt, wenn es Fragen gibt, bitte an die Mikrofone gehen. Und vielleicht gibt es auch Fragen aus dem Internet. Und ja, dort stehen schon zwei Leute an Mikrofon Nummer 3. Hallo. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Du hast davon gesprochen, dass die Helligkeit der Lichtquelle und nach deiner Erfahrung, wie beeinflusst die Helligkeit die Auflösung? Und wirklich die Abwägung ist, es gibt zwei Abwägungen. Man kann einfach länger belichten, wenn man weniger Lichtintensität hat. Aber dann ist man natürlich anfälliger für Vibrationen. Und ich weiß nicht, wenn die Metro vorbeifährt in Singapur und ich kann nur nach Mitternacht eigentlich bei mir die Messung machen, weil sonst immer die Metro vorbeifährt und das, die Vibrationen machen. Die andere ist Rauschen. Das heißt, mit mehr Licht hat man weniger Rauschen und hat und das muss man einfach abwägen gegeneinander. Bei dem Gerät, was ich hatte, ist eine der lustigen Sachen, die ich gemacht habe, mit 10 bis 15 Nanometer LEDs und dann gibt es kosten 10 Euro oder so, sehr, sehr teuer. Aber wenn man die richtigen Leute in China kennt, dann kann man sich die für 10 Cent pro Stück machen lassen. Und ich ich musste ganz viele davon bestellen, so 3000 Stück, aber es war viel billiger als diese $10 LEDs zu kaufen. Das heißt, ich hatte mir die einfach selbst machen lassen und ich habe immer mehrere davon dann und konnte die Helligkeit damit regeln auf dieser Plattform und das hat schon viel geholfen. Danke. Hier ist eine Frage aus dem Internet vom Signalengel. Mastodon will wissen, ist es möglich, Iris auf Plastikgehäusen zu benutzen, wenn man die decapped vorher und dann direkt an den Die rankommt? Ja, solange man die Rückseite von dem Die, von dem Chip wirklich angucken kann, dann geht das. Das heißt, die Rückseite muss aber ganz glatt sein. Bei den alten Chips haben die das ganz grob abgeschnitten und es gibt da so Rillen drin, die die Abbildung beeinträchtigen. Ich weiß nicht genau, warum die das gemacht haben, aber die meisten modernen haben ganz glatt polierte Rückseiten und vielleicht wollen sie einfach nur, dass er ganz flach aufliegt auf der Platine oder so beim Herstellen wird es jedenfalls ganz, ganz glatt und glänzend poliert. Aber bei älteren Chips in Plastikgehäuse gibt es vielleicht eine raue Rückseite. Kann sein. Ja. Mikrofon 1. Ja, einfache Frage. Wie bist du umgegangen mit den Laserbeschriftungen? Und wenn es hinten drauf Laserbeschriftung ist, oder vorne oder hinten? Ja. Und man kann es hier sehen auf einigen von den Bildern. Bei diesem hier zum Beispiel, da ist eine Laserbeschriftung drauf. Und darunter, wo dieses große M-Logo ist, da kann man einfach nicht sehen, was dahinter passiert. Das wird einfach verdeckt davon. Und die Hersteller müssen vielleicht besser kooperieren und bessere Lasermarkierungen benutzen. Es gibt einige Markierungen, die nicht stören dabei. Dieser Chip hatte auch Markierungen drauf. Aber es gibt eine Markierungstechnik, die man benutzen kann. Und dann ändert man nur die Farbe von dem Silizium. Und wenn man diese Art der Markierung macht, dann sieht man die auf den Bildern nicht. Das heißt, man kann Chips so designen, dass sie sich besser untersuchen lassen, auch in der Art der Markierung. Mikrofon 4. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Die Frage ist diese, wie weiß ich, was ich wirklich angucke? Ich habe diesen Chip mit dieser Nummer. Woher weiß ich, was ich da wirklich vor mir habe? Das heißt, vielleicht, wenn man ein bisschen was weiß über Herstellung oder das heißt, selbst wenn ich den Typ kenne und was gesehen habe, was mache ich damit? Woher weiß ich, was es ist? Ja, genau. Und bei den einzigen Angriffsszenarien, jemand hat die CPU-Pipeline verändert und man hat zwei verschiedene Chips in der Lieferkette, einer modifiziert und einer unmodifiziert. In dem typischen Fall, wenn es diese Lieferkettenangriff gibt, dann muss man gar nicht genau, was darin passiert, aber man sieht, dass es eine wesentliche Änderung gibt. Das heißt, wenn Hersteller Referenzbilder veröffentlichen würden, dann wäre es noch einfacher. Das machen sie heutzutage natürlich nicht. Aber wenn man wirklich, wie ich zum Beispiel, ich will Spaß haben und in die Chips reingucken, aber es gibt ganz viele gemeinsame primitive Einheiten auf diesen Chips und ich habe Beispiele von anderen Teams gefunden hier in Europa und die haben Chips aus verschiedenen Herstellungsjahren und so und ich habe jeden davon untersucht und man kann ein Muster von primitiven Einheiten dann von Basiseinheiten haben und dann weiß man, wie groß sind die Gatter hier drauf und man guckt das an. Man hat hier ungefähr diese Knoten hier und hat einen ganz bestimmten Stil. Und wenn man wirklich mehr Reverse Engineering machen will, dann gibt es dieses. Aber normalerweise interessiert uns erstmal nicht, was die Funktionen sind. Wir wollen nur einen A-B-Vergleich haben. Das heißt, wenn es wirklich eine einzige Version gibt von diesem Chip, der anders aussieht, dann kann man das.
There are more questions on microphone number 3.
So, Mikrofon 3 sind noch mehr. Hallo Bunny, sehr interessante Arbeit, vielen Dank. Eine Angriffsmöglichkeit eine Bedrohung ist vielleicht dieser graue Markt. Und was ist da das Problem, dass eine OEM vielleicht ein Teil kauft, was dann richtig aussieht, aber ein modifiziertes Teil ist? Und ich glaube, glaubst du, es wäre möglich, ihres in einem großen Maßstab einzusetzen, um wirklich die gesamte Marge zu kontrollieren? Und ich glaube, das ist möglich, ja. Wenn man wirklich die hier alle liegen hat und kann die als großes Modul in die Untersuchungs-, in die Produktionslinie und die dort untersuchen können. Das ist was man wirklich, worüber man wirklich sprechen kann. Und das Problem würde gelöst, wenn es wirklich die Nachfrage gäbe. Und wenn Kunden wirklich sagen, du musst die zu 100% untersuchen, die Chips. Und bei Apple funktioniert zum Beispiel ganz gut für diese Iris-Bilder. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber ich habe es gemerkt, dass einfach das mit Apple-Chips gut geht. Und der Teil ist vielleicht besser lösbar. Und wir müssen aber diese Verifizierung demokratisieren. Wir wollen einfache Leute das wirklich selbst nachvollziehen zu können und wirklich denen, die das ändern wollen, zu zeigen, du könntest wirklich, das könnte wirklich rausgefunden werden, diese Änderungen. Hey. Nummer 4, bitte. Hallo, danke, das war wirklich ein großartiger Vortrag. Ich mag wirklich diese Einstufung der Angriffsmöglichkeiten. Und was glaubst du, würde man brauchen, um diese wirklich verdeckt zu machen? Und wann wäre das irgendwie offensichtlich, dass man so ein Programm hat für diese Modifizierung? Und ich glaube, Level 1 habe ich schon überlegt und irgendwie sowas selbst zu bauen. Und es ist nicht unmöglich, das zu machen. Man braucht kein Riesenbudget dafür. Level 2 ist schon wirklich, es gibt schon bestimmte Verdachtsmomente, dass das passiert ist. Aber bei Level 3 ist wirklich, ist nicht so sehr, dass man die Spuren hinterlässt, sondern wie viel Zugriff braucht man wirklich auf die Fabrik und auf die Firma und auf den Design. Und wir bekommen hier 5 Milliarden Dollar Zuschüsse. Und es wäre wirklich nett, wenn ihr kriegt 5 Milliarden Dollar und dafür kann wirklich jemand in eure Fabrik rein und da vielleicht mal hier was genauer angucken oder was ändern oder so. Ja, aber es könnten auch immer politische Probleme sein. Aber es ist vielleicht was, so ein Szenario, der vielleicht denkbar ist. Und noch eine Anschlussfrage, würdest du erst akademische Verträge angucken oder eher in der Wirtschaft? Und wer würde das eher machen? Ich glaube, die akademische Welt würde wirklich sich da reinziehen lassen. Die werden eher auf dem Firmenlevel. Es gibt einen Fall, wo NXP wirklich da ein Problem hatten, das für 2 Jahre lang nicht entdeckt wurde. Und dann haben sie erst gemerkt, oh, irgendjemand hatte Zugriff auf das Chip-Design 2 Jahre lang und wir haben es nicht gemerkt. Und was ist jetzt mit diesen Chips? Was passiert jetzt damit? Und sowas ist ein möglicher Angriffsvektor. Ja. Ich glaube, ich sehe, es gibt noch einige Fragen, aber leider müssen wir das hier beenden, weil keine Zeit mehr ist. Die Kontaktinformation ist auf den Folien, wenn ihr Bunny kontaktieren wollt, anschließend. Sonst gibt es für mich nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank für diesen großartigen Vortrag und bitte nochmal einen großen Applaus für Bunny. Ja, das war die deutsche Übersetzung des Vortrags über Iris, über das nicht destruktive